sexy und bodenständig. Till Reether und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Alena.
Hallo Till.
Ich freue mich, dass die Sommerpause vorbei ist und dass es weitergeht mit Sexy und Bodenständig, dem Entlastungspodcast für AutorInnen.
Oh, ich freue mich auch. Ich freue mich auch. Wie war dein Sommer bislang?
Ich habe wirklich viel über Wolfram Weimer nachgedacht, den Sommer über. Und ich habe mich gefragt, wir sind ja ein Podcast, in dem im Grunde genommen von Anfang an, seit 2018, gegendert wird. Mhm. Und es ist ein Podcast, der komplett ohne irgendwelche externen Mittel auskommt. Das heißt, zweimal haben wir eine Live-Veranstaltung gemacht. Da haben Menschen Eintritt bezahlt und wir haben von diesem Eintritt Tassen bezahlt und meine Zugfahrt. Aber ansonsten fließen keinerlei externe Mittel in diesen Podcast. Das heißt, Wolfram Weimer, der gesagt hat, dass in Zukunft Staatsministerium für Kultur keinerlei Geld mehr zur Verfügung stellen wird für kulturelle Äußerungen, in denen gegendert wird, kann uns nicht den Hahn abdrehen. Aber ich habe mich umgekehrt gefragt, was hältst du davon? Also ich meinte jetzt wirklich mal ganz wertfrei. Es verändert sich ja auch gerade das politische Klima in Deutschland. Und irgendwie muss man sich ja als linke Person schon auch fragen, warum man an allem selber schuld ist und so. Wäre es nicht gut, jetzt an das Staatsministerium für Kultur zu schreiben und sagen, wisst ihr was, wenn ihr uns Geld gebt, dann hören wir auf zu gendern?
Nein.
Okay.
Nein. Weil, also ich meine, ich bin durchaus bereit, ein bisschen zu investieren in diesen Podcast, aber die Briefmarke oder diese 0,0005% meines Datenvolumens, die es braucht, diese E-Mail zu schreiben, ist mir schon zu viel.
Also du findest schon auch, dass das Gendern, an das wir uns gewöhnt haben, eigentlich mit Geld nicht aufzuwiegen ist.
Ich meine, es ist ja irgendwie eine Nichtfrage, weil es wird ja eh nicht stattfinden. Ich würde jetzt im Brustton der Überzeugung sagen, nein. Aber ich bin natürlich mega käuflich. Das ist trotzdem klar. Hätte ich einen Preis? Möglicherweise. Aber erstmal würde ich sagen, nein. Wie sieht's bei dir aus? Für wie viel Geld würdest du aufhören zu gendern? Vielleicht ist es so rum irgendwie. Vielleicht ist das der Weg auch für die Linke, um wieder ein bisschen zu Kräften zu kommen, wenn wir einfach zusehen, dass wir unsere finanziellen Töpfe aufpolstern, indem wir uns das Nicht-Gendern bezahlen lassen.
Und dann Waffen dafür kaufen.
Ja, genau.
Also pass auf, für kein Geld der Welt, weil das hat eine außerfinanzielle Bedeutung. Und die ist gleichzeitig so groß und so klein, dass man sie mit Geld überhaupt nicht bezahlen kann. Davon abgesehen, also um irgendwas zu machen, woran ich eigentlich nicht so richtig glaube, ich glaube schon, dass ich da einen Preis hätte, aber es ist auch mal die Frage, von wem das Geld dann käme. Und ganz ehrlich, mir fallen lauter geschmacklose Redewendungen ein. Aber von Wolfram Weimer möchte ich kein Geld.
Man möchte gar nichts von Wolfram Weimer.
Ich wollte gerade sagen, ja,
noch,
genau.
Ich möchte nicht mal seine Zuneigung.
Ich möchte nicht, dass er auf mich pinkelt, wenn ich brenne.
Ja.
Das macht gar keinen Sinn. Alena.
Okay, ja.
Ich bin froh, dass der Sommer vorbei ist. Es riecht schon so schön nach Herbst. Herrlich.
Ach ja, ich weiß nicht. Ich habe gestern zwei Tauben vergrämt, die auf meinem Balkon jetzt nochmal spät irgendwie anfangen wollten zu nisten. Und ich habe sie verscheucht unter Einsatz meines Lebens endgültig. Ich musste dazu nämlich auf meinem Balkon auf eine Leiter steigen, was ein bisschen gruselig war. Und jetzt sitzen die halt im Baum vor meinem Balkon und gucken mich finster an. Und das sind so quasi so die Boten des Herbstes jetzt für mich. Und es macht mich irgendwie unruhig und traurig. Und ich habe ein schlechtes Gewissen.
Oh, es tut mir total leid. Und gleichzeitig zahlt es ehrlich gesagt auch so ein bisschen ein auf meine Taubenliebe, weil ich finde das wahnsinnig lustig auf eine Art, dass Tauben halt so,
so ein Grudge
kleinlich
haben.
Sind, dass sie dann nicht einfach wegfliegen und sagen, okay, okay, sie will uns nicht, dann wollen wir sie auch nicht, dann suchen wir uns woanders ein Nest, sondern dass sie dann einfach da so sitzen und sagen, hä, was sollte das jetzt? Und einfach irgendwie die
ich
einfach
hätte sie
absichtlich
jederzeit toleriert.
Noch so ein schlechtes Gewissen machen.
Ja, ja, eben. Die wissen, die kennen natürlich voll meine wunden Punkte. Also ich meine, Schuldgefühle sind halt, also ich meine,
das sind echt
aber
schlaue Tiere.
Es sind schlaue Tiere. Ich hätte sie auch wirklich hier wohnen lassen, wenn sie nicht halt alles vollgekackt hätten. Und ich meine, ich kacke ja auch nicht in mein Bett. Also ich meine, wenn die so blöd sind, sollen gerne auf mein Auto kacken, aber nicht auf meinem Balkon.
Die sind ja auch sehr laut.
Das stört mich nicht.
Ach echt, das hat mich ehrlich gesagt immer so ein bisschen, hat mich immer so ein bisschen gestört. Ich habe es einmal, als ich in Prenzlauer Berg gewohnt habe, versäumt, Tauben zu vergrämen. Mhm. Und das war echt eine wahnsinnig unruhige Zeit, muss ich schon sagen.
Mich stört es nur, wenn die so horny sind. Also die haben ja so unterschiedliche Gurrarten für irgendwie, wenn sie einfach nur so rumgurren. Aber es gibt auch so ein horny Gurren, wenn sie halt irgendwie, naja, wenn sie sexy time haben. Und das kann ich nicht so gut ab. Aber das liegt auch einfach nur daran, dass ich prüde bin.
Dafür, dass du so prüde bist, hat der Podcast schon wieder wahnsinnig körperlich angefangen. Ich weiß auch nicht.
Ja, das ist schon wieder komplett derailed. Lieber Till, du hast Neuigkeiten.
Ich habe zwei Service-Parts.
Ja.
Einmal eine Sache, an die ich gerne nochmal anschließen würde und die eine herzliche Einladung an alle HörerInnen ist, die mit Hilfe von Sexy und Bodenständig ein Buch oder einen anderen Text geschrieben haben.
Mhm.
Ich habe nämlich im Laufe des Jahres, und es war ein bisher etwas schwieriges, zerfahrenes und teilweise auch irgendwie durch Pausen oder Apathie oder was auch immer unterbrochenes Jahr oder durch völlig andere Sachen. Ich habe im Laufe des Jahres Nachricht über zwei Bücher bekommen, die von Sexy und Bodenständig Hörerinnen geschrieben und veröffentlicht worden sind.
Mhm.
Und zwar Hörerin in dem Sinne, dass wir uns oder dass ich mich mit Ihnen über Ihre Projekte ausgetauscht habe. Und ich würde gerne, weil wir das auch mal gesagt haben, dass wir auf diese Bücher immer, dass wir auf diese Bücher hinweisen. Ich würde es gerne einfach kurz durchsagen und dann in den Shownotes auch auf diese Bücher verlinken. Und zwar habe ich mich einmal vor längerer Zeit mit Dora Zwickau über einen Buchanfang ausgetauscht und es war anlässlich unserer Folge über das Verfassen von Exposés und so weiter und wir haben so kurz über ihr Exposé gesprochen und aus diesem Exposé ist inzwischen das Buch Gesellschaftsspiel, ein Roman bei Pieper geworden.
Toll.
Das ist ein wirklich, also erstens ist es so ein, ja, es ist auch ein Mutter-Tochter-Schwestern-Roman, aber er hat, spielt so in der nahen Zukunft und ist ehrlich gesagt auf eine etwas alarmierende Art und Weise aktuell, weil es um einen gesellschaftlichen Großversuch eines Tech-Milliardärs geht.
Mhm.
Und ich habe das Buch aber angefangen zu lesen. Ich kann leider im Moment, weil ich gerade dabei bin, so wie du, darüber müssen wir auch noch kurz reden, ein Manuskript zu beenden. Ich konnte das Buch anfangen zu lesen und ich finde es hervorragend und ich werde es auf alle Fälle weiterlesen. Und es trifft übrigens auch zu auf das Buch Die Summe unserer Teile von Paula Lopez, was bei Klett-Cotta erschienen ist. Und mit Paula habe ich mich ausgetauscht, ich glaube letztes oder ich glaube letztes Jahr, als wir über kurze Romane und über das Schreiben, über Musik gesprochen haben.
Mhm.
Das ist nämlich auch, also eigentlich so ein bisschen so ähnlich wie Disco, ein kurzer Roman und es geht auch um Musik, allerdings hier um Klaviermusik, um einen geschenkten Flügel und es ist auch ein, was wir beide sehr, glaube ich, mögen und was uns beiden nahe liegt, es ist auch ein Generation, ein Familienroman. Ich habe den auch angefangen zu lesen und ich finde ihn auch hervorragend und beide Bücher, Die Summe unserer Teile von Paola Lopez, Klett-Cotta und Gesellschaftsspiel von Dora Zwickau, Pieper, sind so ein bisschen aus dem Dunstkreis von Sexy und Bodenständig. Und wir haben jetzt nicht immer viel Gelegenheit und manchmal geht es auch gar nicht. Ich habe auch schon gar nicht geantwortet auf Sachen oder ich habe gesagt, leider kann ich gerade nicht. Wir können jetzt irgendwie nicht immer über Exposés oder über Romanideen oder so sprechen, aber manchmal passt es halt und dann freuen wir uns total, wenn wir hören danach, dass daraus richtige, tolle, amtliche Bücher geworden sind.
Ja.
Und auch einfach nur, wenn ihr, wenn Menschen zugehört haben und währenddessen was geschrieben haben, was dann erschienen ist, wir machen gerne hier Shoutouts.
Ja, absolut. Richtig toll. Also
ist es nicht schön?
Ja, ich es ist wahnsinnig schön.
Auch sagen, ich bin richtig glücklich und das ist nur eine Fußnote. Es sind beides auch wirklich, ich werde jetzt auch noch mal, wenn die Folge erschienen ist, werde ich das auch noch mal auf Blue Sky verbreiten. Es
ja,
sind
bitte,
beides
unbedingt.
Auch wirklich sehr schöne Bücher.
Ja, klasse. Ich freue mich sehr. Ja, ist immer wieder irgendwie toll zu hören, dass Leute uns zuhören und dabei
Punkt,
währenddessen,
ja, und währenddessen
genau. So tolle Sachen entstehen. Aber auch wenn sie zuhören und es entsteht gar nichts, ist natürlich auch super.
Ja, das ist toll. Das stimmt. Du bist gerade mit deinem Buch fertig geworden, mit dem dritten Band deiner großen Raubkunstsage.
Meines großen Familienpanoramas. Ja, ich habe mein Manuskript in den Verlag geschickt, es ist fertig und jetzt warte ich aufs Lektorat und bin mal gespannt. Ich habe dir gerade schon gesagt, dass ich mich noch nicht so ganz, also du hast mich gefragt, ob ich schon gefeiert habe und wir erinnern uns ja, oder einige erinnern sich, wie das letztes Mal für mich ausgegangen ist, als ich schon tierisch rumgefeiert habe, um dann zu erfahren, dass ich doch nochmal ganz schön heftig ran muss ans Manuskript in sehr kurzer Zeit. Also deswegen, ich habe jetzt noch nicht so richtig die Grundspannung irgendwie losgelassen. Ich warte jetzt mal noch ein bisschen ab, aber erstmal ist es fertig. Es wird dann auch tatsächlich der letzte Teil dieser, ich nenne es jetzt mal Saga sein. Und finde, es wird fantastisch aussehen. Es gibt schon ein Cover. Ich bin glücklich mit dem Titel und ich habe das Gefühl, ich habe es irgendwie gut zu Ende geführt. Also es wird jetzt irgendwie eine runde Sache.
Toll, ich freue mich
richtig. Und es erscheint super. Ende Januar 26.
Das heißt, also das finde ich auch richtig schön. Also erstens, weil wenn ich mich richtig erinnere, junge Frau am Fenster stehen, Abendlicht, blaues Kleid, auch im Januar, auch Ende Januar erschienen ist. Und der Januar ist ja auch traditionell einfach der Höhepunkt des Jahres, ist dein Geburtstagsmonat.
Ja, ist mein Geburtstagsmonat, ja.
Und man fällt dann so vollgefressen aus dem Weihnachtsmonat in diesen Januar.
In den Schrödermonat.
In den Schrödermonat, ja.
Genau.
Den Schröduar. Sag mal, es gibt ja ganz oft so, also jetzt hier Marcel Proust zum Beispiel, ja. Mhm. Also man redet ja dann von auf der Suche nach der verlorenen Zeit, obwohl alle 7 Bände eigentlich unterschiedliche Titel haben. Und dann gibt es so, also oft haben ja dann so Trilogien oder längere Buchreihen haben so einen, kriegen am Ende sozusagen so einen Titel. Oder man spricht von der So-und-So-Trilogie oder so. Gibt es da in deiner Vorstellung, wie werden spätere Generationen, also im Moment kann man ja immer noch über die Einzelbücher anhand ihrer Titel sprechen, aber wie werden spätere Generationen über diese Trilogie sprechen? Wie werden sie
also
nennen?
Also nicht die neapolitanische Saga, sondern
genau. Nicht das neapolitanische Quartett, sondern das wie heißt nochmal der erfundene baden-württembergische Ort.
Die Ilding-Saga.
Ja, genau, das Ilding-KZ.
Ja, das passt ja auch nicht, du, ach, keine Ahnung.
Okay,
ich glaube,
ich wollte dich auch nicht on the spot putten,
es ist vielleicht die Hannah muss mal klarkommen Trilogie oder irgendwie sowas. Aber ich will da auch nicht vorgreifen. Das sollen die nachfolgenden Generationen unter sich ausmachen. Wer bin ich, die Autorin, da quasi schon Interpretationen anzubieten?
Wollen wir das, was ich noch mitgebracht habe, nämlich die Antworten der, sagen wir jetzt mal so, Amerika-Gedenkbibliothek auf die Frage, wie entscheidet ihr eigentlich, ob ein Buch im Unterhaltungs- oder im Literaturregal erscheint? Da wollen wir das uns fürs Ende der Sendung sozusagen aufheben? Und
das finde ich gut.
Weil du gerade schon das Thema aufgemacht, Hannah soll mal klarkommen. Also du bist schon mit einem, wir sind schon mit einem Bein im Thema Hauptfigur und du hast den zweiten Satz gesagt, das sollen die anderen dann entscheiden. Und es passt beides, finde ich, zu diesem Thema, über das wir heute reden wollen, wo wir gerade uns eigentlich noch kurz vor Aufnahmebeginn geeinigt haben, ist jetzt doch wahrscheinlich dann zu nennen, Autorin und Werk trennen.
Ja, genau. Und zwar wollen wir es angehen von der anderen Seite. Normalerweise benutzt man ja diesen Satz immer, wenn es darum geht, kann man Wagner hören, obwohl Wagner Nazi war, oder kann man Harry Potter gut finden, obwohl J.K. Rowling eine transphobe, schreckliche Person ist, all diese Dinge. Wir wollen es jetzt aber mal sozusagen umgekehrt betrachten, nämlich kann man als Autor, Autorin verhindern, dass LeserInnen einzelne Figuren, insbesondere die Hauptfigur, mit einem selber irgendwie, ich will nicht sagen verwechseln, aber vielleicht Eigenschaften oder auch Ansichten der Figuren für die Eigenschaften und Ansichten des Autors, der Autorin halten.
Mhm. Und hat das was mit deiner Ferienlektüre zu tun?
Ja, absolut. Also ich habe ja...
Das war eine, ja, eine rhetorische Frage. Eine Suggestivfrage, ja.
Ja, es hat viel mit meiner Ferienlektüre zu tun. Ich habe in den Sommerferien von dir inspiriert, und weil ich eigentlich in jedem Sommer versuche, einen Literaturklassiker zu lesen, den ich bisher noch nicht gelesen habe, Der talentierte Mr. Ripley gelesen von Patricia Highsmith. Ein Buch, das, glaube ich, mit dem du dich auch sehr viel beschäftigt hast oder das irgendwie wichtig für dich ist.
Ja.
Und ich hab's, ich will nicht sagen, dass ich es gern gelesen habe. Ich hab's aber, es liest sich ja sehr gut weg. Ich habe währenddessen auch durchaus verstanden, warum das ein berühmtes Buch ist und warum das vielleicht auch in vielen Aspekten ein wichtiger Text ist. Aber es hat mir auch richtig nicht gut gefallen. Mhm. Und der Grund war, dass ich dachte, wieso lese ich jetzt hier ein Buch über ein wirklich richtig unangenehmes Arschloch, das mit den Schweinereien, die es anstellt, halt so davonkommt. Und wieso wird kein Versuch unternommen von der Autorin, mir diese Arschlochigkeit irgendwie plausibler zu machen? Also es ist einfach ein Buch über eine unangenehme Person, die am Ende quasi siegreich aus ihrem Quest hervorgeht. Und ich fand es irgendwie, es hat mich richtig genervt und geärgert, und das Buch trieft quasi vor Misogynie. Also es ist klar, dass die Hauptfigur Frauen richtig blöd findet, bis auf eine gute Freundin, die ganz am Anfang mal vorkommt, die quasi nichts fordert, nichts will, sondern immer nur sagt, oh ja, finde ich super für dich. Alle anderen Frauen sind eigentlich immer nur schrecklich und nervig. Jetzt habe ich ein bisschen Faden verloren, aber ich...
Darf ich dir kurz was fragen? Du hast gesagt, dass diese Arschlochlochigkeit irgendwie plausibel zu machen. Meinst du damit, dass es irgendwie hätte erklärt werden sollen, warum er so ist? Oder meinst du, dass sie es dir hätte ein bisschen schmackhafter machen sollen, indem er vielleicht noch irgendwie auch noch andere Seiten hat? Oder meinst du noch was anderes? Das mit dem plausibel, also...
Ich habe so gedacht, also es gibt ja eine ganze Menge so Hochstapler-Romane, und in den meisten Hochstapler-Geschichten, die ich bisher jedenfalls irgendwie gelesen oder auch als Filme geguckt habe, habe ich das Gefühl, okay, der Hochstapler ist aber wenigstens super charming. Also ich kann irgendwie als Zuschauerin oder als Leserin das Gefühl haben, oh, ich hoffe, er kommt durch mit der Nummer, ja, irgendwie, keine Ahnung, bei Catch Me If You Can Felix Krull oder irgendwie sowas.
Verstehe.
Und bei Tom Ripley dachte ich die ganze Zeit nur, hoffentlich wird er geschnappt, hoffentlich kommt er damit nicht durch. Also er ist ja nicht mal charmant. Oder ich hätte es vielleicht sogar noch mehr verstanden, wenn ich das Gefühl hätte, er wäre richtig verliebt in Dickie. Also es wäre sozusagen eine wirklich für mich nachvollziehbare erotische oder emotionale Obsession, die ihn sozusagen dazu bringt, Dickie umzubringen.
Ja.
Das hätte ich auch irgendwie noch plausibel gefunden, aber so habe ich das Gefühl, dass es einfach an nichts daran kann ich irgendwie anknüpfen. Das ist für mich alles immer nur irritierend, und ich werde mit dieser Irritation quasi irgendwie alleine gelassen von der Autorin. Und vielleicht ist das auch genauso gewollt und auch kunstvoll und so weiter, aber ich habe es nicht gemocht.
Aber das, was dann passiert ist, ist ja, dass du mir geschrieben hast, dass Patricia Highsmith ja offenbar wirklich, ich weiß nicht mehr genau, denn du meintest, nur Italiener hasst sie noch mehr als Frauen, oder sie hasst nur Frauen noch mehr als Italiener. Und es hat dann genau im Grunde genommen das stattgefunden, worüber wir halt sprechen wollen. Das war auch so ein bisschen der Auslöser. Es ist in dem Fall jetzt ein super komplexes Thema, weil man halt weiß, dass Patricia Highsmith wirklich eine außerordentlich unangenehme Person war. Also sie hat vor allem in ihren letzten Lebensjahrzehnten angefangen, ja quasi fast so eine antisemitische Obsession zu entwickeln. Und sie hat ihre LebensgefährtInnen und Frauen, mit denen sie eigentlich vertrauensvolle Verhältnisse hatte oder Liebesverhältnisse, hat sie außerordentlich schlecht behandelt. Das sind alles Erkenntnisse aus ihren Biografien. Und für mich, das war ganz interessant, weil du hast es dann irgendwie so geschrieben und ich lese diese Sachen nicht aus dem Text heraus. Mhm. Ich weiß aber diese ganzen Sachen über sie und darum ist es für mich dann halt trotzdem plötzlich, fällt es sozusagen so ineinander zusammen und ich denke dann, okay, naja, vielleicht hat Alina recht und das ist alles tatsächlich schon in dem Text angelegt, weil das die Ansichten oder weil das eben das Wertesystem und so weiter der Autorin ist. Ich bin mir da aber gar nicht so sicher und das war eigentlich der Grund, warum wir dann so ein bisschen angefangen haben, darüber zu sprechen, wie untrennbar sozusagen die Wahrnehmung dann eben doch von, wenn man, sobald man irgendwas über die Figur weiß, über die Person, über die Autorin weiß, wie schwierig das ist, das voneinander zu trennen, wie die Figuren im Buch sich verhalten, wie die Figuren dargestellt sind und wie unwiderstehlich es ist, davon Rückschlüsse auf das Wertesystem und die Weltsicht der des Autors oder der Autorin zu ziehen. Und das ist natürlich eine Frage, wo wir dann als selber als AutorInnen sagen wollen, ignorieren wir das? Sind wir uns dessen bewusst und wie verhalten wir uns dazu, oder?
Ja, total. Na, du hast mir dann erzählt, das wusste ich nicht. Ich weiß nämlich wirklich nichts über Patricia Highsmith. Aber also dass sie ein Problem mit Frauen hatte. Also sozusagen auf der einen Seite zwar in lesbischen Beziehungen gelebt hatte, aber glaube ich kein so wahnsinnig gutes Bild von Frauen hatte. Das war vielleicht eine Sache, die ich wusste. Ich wusste aber zum Beispiel nicht, dass sie nach Europa gegangen ist, also dass sie selber viele, viele Jahre in Europa gelebt hat und ja offensichtlich auch sehr bewusst gelebt hat und dass diese leichte Herablassung, mit der die Amerikaner im Roman auf die drolligen Italiener gucken, dass das möglicherweise eben eher eine Persiflage auf diese Schicht von Amerikanern war, die sie da beschreibt und nicht unbedingt ihre, sozusagen, dass er eigentlich gar nicht unbedingt ihre eigene Meinung zum Tragen kam und dass es, da ist mir eben auch nochmal aufgegangen, dass das natürlich verführerisch und hier und da möglicherweise auch einfach eine Fehlleistung von mir als Leserin ist, davon auszugehen, dass es so ist.
Aber ich finde es total interessant, also wir könnten jetzt endlos darüber diskutieren, aber ich glaube, das ist eigentlich unproduktiv. Aber ich finde es super interessant, dass du dann halt gesagt hast, wie verhalten wir uns selber eigentlich in dieser Hinsicht und ist uns das bewusst? Und es hat für mich wirklich, ich bin mir da gerade total unsicher. Also ich hatte jetzt wieder so eine Sache, ich bin durchaus auch dabei, ich habe auch mein Manuskript abgegeben, noch nicht so ganz in der allerletzten, also ich bin sozusagen noch in der Vorphase, glaube ich, von dir. Und es hatte aber jetzt auch schon wieder eine Passage, wo die Verlagslektorin gesagt hat, wollen wir das jetzt wirklich hier drin haben? Die haben sich gerade geküsst, die sind gerade irgendwie dabei, sich so anzunähern und jetzt hat sie so einen komischen, sogar so fast so ein bisschen so einen leicht zynischen, abwertenden Blick auf ihn, nach dem ersten Kuss schon. Wollen wir das hier wirklich drin haben? Sie wird dadurch so unsympathisch. Mm. Und dann habe ich wieder dieses Gefühl gehabt, bin auch noch nicht sicher. Eigentlich mag ich das halt total, dass sie unsympathisch ist, die weibliche Figur, um die es da geht, oder überhaupt die Figur. Aber dann habe ich halt auch gedacht, was ist das genau? Wir haben schon mal sehr viel darüber gesprochen, über unsympathische Figuren. Aber was ist das eigentlich für eine Kategorie? Und habe ich nicht eigentlich vielleicht auch Angst, dass dann Leute denken, der ist selber so und der hat selber so einen Blick auf Menschen? Oder gibt's dann ein Urteil über mich als Autor, weil ich so gerne so eher unsympathische Figuren mag oder so? Also ich finde es total schwierig, das für mich so zu durchdenken und zu beantworten und auch überhaupt mir zu überlegen, wo ich da stehe, muss ich ganz offen sagen. Bist du dir darüber irgendwie im Klaren, was deine Haltung ist?
Ja, also ich glaube zum Beispiel, dass ich unsympathische Figuren nicht mag. Ich möchte schon, ich schreibe schon auch gerne unsympathische Figuren. Das macht halt einfach Spaß. Aber ich würde meine Hauptfigur, ich würde immer wollen, dass Leute meine Hauptfigur mögen. Und dass das Personal um meine Hauptfigur rum, die können auch, und auch meine Hauptfiguren haben ja durchaus irgendwie fragwürdige oder auch unsympathische Züge, aber dass es grundsätzlich möglich ist, denen Sympathie entgegenzubringen und dass die irgendwie hauptsächlich sympathisch sind. Bei den Nebenfiguren muss das nicht unbedingt sein.
Und
aber vielleicht eben auch aus der Angst heraus, dass wenn ich das nicht machen würde, dass Leute denken, also dass Leute mich uns, weißt du, also dass sie Rückschlüsse auf mich ziehen.
Das ist genau die Frage, genau. Also wir reden bei mir tatsächlich über meine Hauptfigur sozusagen. Mhm. Es gibt zwar mehr, es gibt vier fast gleichberechtigte Figuren, aber es gibt zwei ErzählerInnen. Der eine ist eigentlich wirklich eine ganz schöne Nulpe und die andere ist halt nur so eine Halbnulpe. Und das stimmt auch nicht so ganz, aber ich habe halt bisher nicht so richtig darüber. Es ist, und diese Frage, Trennung von Werk und AutorIn, ist ja fast so ein bisschen jetzt erstmal der Punkt, und darüber reden wir gerade, das finde ich super interessant, Trennung von Hauptfigur und AutorIn.
Also du längst als Autor ja in jedem Fall die Sympathien deines Publikums. Du kannst es ja auch machen wie jetzt Heinrich Mann in Der Untertan und quasi schon in den ersten zwei Sätzen deines Buches klar machen, ich schreibe hier über ein richtiges Arschloch und ich halte den auch für ein Arschloch. Ich nenne meine Hauptfigur Diederich Hässling und damit ist im Grunde schon klar, wie der Autor über seine Figur denkt. Also niemand würde auf die Idee kommen, dass Heinrich Mann da irgendwie...
Hä? Ein weiches Kind?
Ja, Diederich war ein weiches Kind.
Sorry, ich habe das von Anfang an, what? Deinem blonden Bauch, oh mein Gott.
Nein, aber da hast du, verstehst du, was ich meine? Also wenn du die Leser dazu bringst, deine Hauptfigur zu mögen und dann macht sie aber was extrem Unsympathisches, dass das hier und da eine Irritation hervorrufen kann, das kann man ja auch wollen. Also,
ja.
Ich will es halt nicht, aber das heißt ja nicht, dass so wie ich das mache, richtig ist.
Nee, es geht ja auch nicht.
Aber möchtest du überhaupt, dass Leser deine Hauptfigur mögen?
Nö, eigentlich, also das ist aber wieder das Thema, über das wir schon mal gesprochen haben. Ich möchte halt, dass sie interessant finden und dass sie sie unterhaltsam finden im Sinne von, dass sie wissen wollen, wie es mit der Figur weitergeht. Ja, also es entsteht natürlich, also was wirklich, glaube ich, schwierig wäre, wenn sozusagen so eine Dissonanz entsteht zwischen, das ist eine, aus meiner Sicht, eine vielschichtige Figur, die vielleicht auch bestimmte, ja, negative Eigenschaften hat, die vielleicht auch wirklich anderen Personen schaden, die vielleicht auch politisch gar nicht unbedingt mit meinen oder so Ansichten übereinstimmen, aber sie hat dann auch wieder andere Eigenschaften, die das vielleicht nicht aufwiegen, aber die einen Aspekt hinzufügen, weshalb man dann sagt, naja gut, das verstehe ich dann schon, denn sie ist ja auch so oder so. Wenn dann aber Leute sozusagen, also wenn... Man kann ja nicht kontrollieren, ob LeserInnen dann die Figur nicht genau wegen der Sachen vielleicht gut finden, die ich eigentlich gar nicht gut finde, und total genervt sind von Sachen, die ich eigentlich sympathisch oder nachvollziehbar oder so finde. Weißt du, das, ich habe fast das Gefühl, du hast im Vorschlag für diese Folge so ein bisschen die Frage aufgeworfen, wie können wir das verhindern, dass Leute das mit uns identifizieren oder wie können wir es steuern und so weiter. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob das überhaupt geht, weil es ja einfach genau passieren kann, dass Menschen einfach mit einem völlig anderen Wertesystem und mit einer völlig anderen Ideenwelt an das, was wir geschrieben haben, rangehen. Mhm. Also ja. Ich erinnere mich zum Beispiel bei Adam Danowski daran, tatsächlich wirklich beim ersten Buch Treibland gab es eine Szene, wo Adam Danowski schon extrem unter Druck oder so, auch wirklich so am Rande seiner Belastbarkeit, eigentlich auch so ein bisschen mit noch dafür zuständig ist. Es gibt dieses Kreuzfahrtschiff, was unter Quarantäne im Hamburger Hafen ist und niemand darf das Schiff betreten, niemand darf das Schiff verlassen und am Anfang ist er da auch noch so ein bisschen, bevor er dann selber auf dieses Schiff muss, in der Umgebung dieses Schiffes und irgendwie versucht jemand, weiß ich nicht mehr genau, auf das Schiff zu kommen oder das Schiff zu verlassen. Wirklich irgendein Normalo, Civilian, whatever. Und Adam Danowski hat irgendwie es einfach in so einer Situation, so nach dem Motto, das ist jetzt alles eh schon zu viel und jetzt auch das noch. Und reißt diesen völlig normalen Steuerzahler, glaube ich, übertrieben gewaltvoll zu Boden. Und ich habe die Szene tatsächlich in der letzten Überarbeitung auch noch etwas entschärft. Also es gibt so einen kleinen Polizeigewaltexzess sozusagen, was für mich ganz klar, also für mich war sozusagen die Botschaft an dieser Stelle.
Überforderung.
Ja, ja. Das ist, naja, nicht nur das, es ist, aber das ist hier, euch wird eine vielschichtige, hoffentlich menschliche Person präsentiert als Hauptfigur, die aber durch die Struktur, in der sie arbeitet, durch die Organisation, die Institution, in der sie arbeitet, schon auch bereits so deformiert ist, dass sie einfach in bestimmten Situationen gar keine, ja, sie ist total überfordert, sie hat aber auch gar keine anderen Handlungsmuster als die, die ihr halt beigebracht worden sind. Mhm. Und ich habe wirklich von mehreren Leuten, die zurückgespielt bekommen und tatsächlich auch am Anfang von Leuten, die sich professionell mit dem Buch beschäftigt haben, ja, der ist so irre passiv, aber diese eine Szene, wo er den Typen da eine reinschlägt, der auf das Boot will, da, der müsste mehr so sein. Nee, und dann müssen wir es einfach jetzt auch an dieser Stelle so lassen. Und ich kann aber offenbar nicht kontrollieren, wie ihr die Personen seht. Und ihr denkt, ich habe die aus Versehen so passiv und träge geschrieben. Und verstehst du, was ich meine? Also ich hab das Gefühl, wir können das gar nicht richtig kontrollieren.
Okay, aber dein Impuls, weil du hast ja gesagt, du hast die Stelle dann in späteren Ausgaben abgeschwächt. Dein Impuls war dann eher, ich möchte eigentlich nicht, dass Leute rückschließen aus dieser Szene, dass ich Polizeigewalt in einem Moment der Überforderung gutheiße. Und deswegen hast du es abgeschwächt, obwohl andere Leute dir zurückgemeldet haben, eigentlich doch super, wenn der auch mal ein bisschen fester zu lang.
Ja, das ist super interessant. Also es war in der Fahnenkorrektur und ich bin nicht mehr ganz sicher, ob das sozusagen schon. Nee, es ist eigentlich ein gutes Beispiel. Ich hatte noch nicht zurückgespielt bekommen, du übrigens im nächsten Band müsste der mehr so und so sein, wie zum Beispiel in dieser Szene. Sondern ich habe dann selber so gedacht, ich versuche hier so ein bisschen meinen Kuchen aufzuheben und aufzuessen zugleich, weil ich einerseits kritisch ihn sozusagen in der Überforderung zeige und dann die Szene aber schon so ein bisschen geil beschrieben war, weißt du, ja, so ein bisschen horny fast, so, also diese körperliche Gewalt war einfach so autorenseitig ein bisschen, das ist halt immer das Problem. Du reproduzierst natürlich dann auch die Gewalt und auch tatsächlich die Faszination von Gewalt, wenn du es halt geschmackvoll beschreibst. Also Danowski geht dann gegen irgendwie noch sowas durch den Kopf, was er am liebsten auch gerne noch mit dem Typen machen würde. Und dann habe ich gedacht, nee, das ist irgendwie, das ist total schön formuliert und es ist auch ein bisschen schockierend. Und es vielleicht hätten Leute dann sogar eher gemerkt, dass ich es nicht gut finde. Aber ich habe dann gedacht, das ist jetzt zu viel, das macht zu viel Spaß. Mhm. Super kompliziertes Thema. Eigentlich sollten wir uns ja, also zumindest haben wir das ja mal so aufgenommen, finde ich, auch als wir gelernt haben zu lesen, Bücher zu lesen, Romane zu lesen. Eigentlich sollte man sich doch, sollten wir uns nicht eigentlich von diesen Kategorien wie finden Leute das jetzt gut oder nicht und so, also eigentlich sollten wir doch, da ist so ein bisschen noch der Anspruch, darüber zu stehen, oder?
Ja, aber das finde ich total schwer, darüber zu stehen. Also, weil ich ja als Leserin diese Rückschlüsse ja auch durchaus ziehe und weil ich das als Leserin nicht verhindern kann, dass ich solche Sachen denke, obwohl ich natürlich professionell wissen könnte, dass das möglicherweise, dass ich da in eine Falle tappe, kann ich diesen Gedanken aber auch nicht total wegschieben, wenn ich selber schreibe. Und da ich unendlich gefallsüchtig bin und einfach grundsätzlich mein literarischer Anspruch geringer ist als mein Bedürfnis, gemocht zu werden, glaube ich, werde ich das immer im Kopf haben.
Aber machst du dich, begibst du dich da nicht in eine neue Gefahr, nämlich zum Beispiel zu signalisieren, guckt mal Leute, ich finde diese Figur hier richtig sympathisch, ihr doch sicher auch. Und wenn Leute dann, und ich kenne diesen Impuls ganz genau, und wenn Leute dann sagen, oh, was ist denn das für eine nervige Person, das finde ich dann, finde ich dann richtig gefährlich, ehrlich gesagt.
Ja, das, ja, aber zum Beispiel könnte ich jetzt Hannah, ja, die Hauptfigur in jetzt inzwischen drei meiner Büchern, wo ich auch mal sagen würde, das ist nicht, das bin nicht ich, ja, also es ist in vielen Aspekten,
sag doch in deiner Hannah-Trilogie, ja.
In meiner Hannah-Trilogie. Würde die jetzt aus irgendeinem Grund plötzlich was total Rassistisches denken oder sagen, weil es, keine Ahnung, für die Handlung wichtig ist oder weil ich das jetzt plötzlich interessant finde oder sowas, könnte man natürlich auch sagen, naja, aber es hat doch mit dir nichts zu tun. Ist doch die Figur, die jetzt aus, keine Ahnung, irgendeine Erfahrung macht, die sie zu diesen Schüssen bringt. Irgendwie sowas. Sowas aber könnte ich ja halt nicht schreiben.
Ja, es würde aber auch nicht zu ihr. Du hast sie von Anfang an.
Ja, es würde nicht zu ihr passen, das stimmt schon. Das ist vielleicht irgendwie ein absurdes Beispiel, aber mir fällt auch gerade kein besseres ein.
Wenn sie zum Beispiel jemanden, der nicht ganz so aussieht wie sie, aber ein bisschen und reicher ist, im Italienurlaub umbringen und dann in deren, zum Beispiel
nur wenn
in deren
sie vorher richtig verliebt wäre, dann wäre es okay.
Ja, okay.
Ja. Hast du eigentlich Mord aus Leidenschaft geht klar für mich.
Hast du eigentlich den Ripley-Film mit Matt Damon und Jude Law und Gwyneth Paltrow gesehen?
Ich hab keinen.
Ja, den musst du dir wirklich mal angucken, weil es ist wirklich interessant. Also ich finde, dass diese neue Netflix-Verfilmung überhaupt keinen Sinn ergibt.
Ja.
Weil halt da Tom Ripley als so ein total deprimierter Melancholiker irgendwie dargestellt wird. Und also diese, es ist erstens eine der schönsten, was macht es wirklich noch perverser, es ist wirklich einer der schönsten Filme, also weil es alles diese 50er Jahre in Italien, es ist so toll gemacht in dieser Matt Damon, in diesem Matt Damon Film, ich glaube es ist Anthony Minghella, ich bin aber nicht ganz sicher. Und gleichzeitig wird halt diese Liebesgeschichte im Grunde genommen, diese unerfüllte Liebe von, also Tom Ripley, im Grunde genommen wird passiert da das, was du dir wünschst und was Patricia Highsmith wirklich nicht macht. Diese Plausibilität entsteht im Grunde genommen dadurch, dass er halt Dickie Greenleaf liebt. Es ist irgendwie, er will das vernichten, was er liebt, und er will das sein, was er liebt. Und wenn man es sieht, versteht man es halt besser. Und bei ihr hat es schon was sehr so 50er-Jahre-mäßig nihilistisches, weißt du, so der moderne Mann hat. Also es ist eigentlich so Existenzialismus.
Also ich habe diesen Film nie gesehen, aber ich habe natürlich so, ich habe diese
Bilder
mal an, von,
der ist
ich habe
cool.
Die, na, ich habe die Bilder von dem Film im Kopf und ich dachte, okay, das macht für mich schon keinen Sinn, weil Matt Damon, der junge Matt Damon, halt auch so ein schnuffliger Typ ist. Also er ist mir einfach grundsätzlich sympathisch. Jude Law und Gwyneth Paltrow halt schon mal nicht. Also die sind mir einfach grundsätzlich nicht sympathisch und deswegen.
Ja, aber es macht dann total Sinn in dem Film.
Ja, also, ja, na klar. Und dann würde ich das, genau, und dann würde das, glaube ich, so passieren. Aber in dem Buch habe ich das eben so nicht gelesen.
Okay, das war noch ein, ja, verstehe ich total. Das war jetzt auch wirklich nur noch eine winzige Fußnote, weil ich diesen dummen Witz über Hannah gemacht habe. Ich finde das schon wirklich total interessant, weil wir beide natürlich uns in diesen, also bei uns beiden ist es, glaube ich, echt schwer, sowohl bei der Hanna-Trilogie als auch beim Danowski-Septett Autorin und Hauptfigur
zu trennen,
weil also ich habe es schon mal gesagt, ich habe angefangen es zu schreiben und ich habe nicht gedacht, dass wirklich die eine der häufigsten Fragen bei Lesungen und in Interviews sein würde, wie viel Danowski steckt in ihnen. Und du hast es bei Hanna, unterstelle ich dir mal, auch nicht gedacht, aber dann auf den zweiten Blick ist es einem total klar, oder?
Da, also ich habe schon damit gerechnet, dass Leute das denken.
Ich bin viel naiver.
Aber bist du dir sicher, weil ich weiß, dass du am Anfang ja auch versucht hast, indem du ihn zum Beispiel beschrieben hast als einen kleinen, zierlichen, dunkelhaarigen Menschen.
Ja, ich dachte, das reicht.
Ja, aber dass du ihn ja damit auch ganz bewusst versucht hast, von dir abzugrenzen. Also du hast ja versucht, das so zu beschreiben, dass keiner auf die Idee kommen könnte, du wärst das. Und ich habe bei Hanna zum Beispiel gedacht, ich hab gesagt, okay, ich mache die jetzt mal 10 Jahre jünger, als ich bin, damit keiner irgendwie denkt, ich schreibe hier meine Geschichte auf.
Ja.
Also aber diese Identifikation findet halt trotzdem statt. Habe ich mir schon irgendwie gedacht, aber klar, ich habe dann halt auch versucht, das so ein bisschen, also zumindest plausibel machen zu können, warum ich das nicht bin. Also zum Beispiel, sie ist viel jünger als ich. Ich habe nie versucht zu promovieren, so all diese Sachen. Ja, und du hast halt gedacht, wieso, der ist doch klein, zierlich und dunkelhaarig. Wo sind hier die Ähnlichkeiten? Also ein bisschen drüber nachgedacht hast du ja offensichtlich schon. Oder,
ich dachte halt, es reicht. Also sagen wir so, ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe dann ich habe nicht gründlich genug drüber nachgedacht, weil ich dann auch vielleicht, es ist ja ganz, also man liest, es ist ja auch wirklich eine ganz häufige Formulierung, je länger jemand eine Autorin über eine Person schreibt, oder ganz oft ja auch, wenn RegisseurInnen irgendwie mit den gleichen DarstellerInnen arbeiten oder Figuren haben, ist mal die Rede von, Alina Schröder und ihr alter Ego.
Oh Gott.
Ich weiß, oh Gott, und vielleicht lässt sich das nicht vermeiden und vielleicht ist es auch ein großes Problem, dieser ganzen Autor-In- und Werktrenn-Diskussion von außen, aus LeserInnen und aus RezensentInnen und LiteraturwissenschaftlerInnen Sicht der letzten Jahrzehnte, dass wir alle davon ausgehen, dass wir literaturwissenschaftlich oder leseerfahrungstechnisch so gebildet sind, dass wir natürlich klar wissen, dass die Hauptfigur oder die Weltsicht, die im Buch gezeigt wird, nicht unbedingt von AutorInnen ist. Aber in Wahrheit, wenn es dann hart auf hart kommt und man im Lesen ist, kriegt man es irgendwie doch nicht hin, das zu trennen.
Ja, das stimmt. Oder man muss halt als Autor ganz klare Marker setzen. Wie gesagt, Beispiel Heinrich Mann, um klarzumachen, hier beschreibe ich jemanden, der nicht weiter von mir entfernt sein könnte. Und das ist meine Hauptfigur.
Aber das bedeutet ja wirklich, dass mir fällt kein anderes Beispiel sozusagen ein, so richtig. Und selbst da würde ich behaupten, es funktioniert natürlich nur, das ist dann aber auch eine banale Erkenntnis, weil natürlich Heinrich Mann auch in der Lage war, Dietrich Hässling ganz viele Wesenszüge zu geben, die er sicherlich an sich selber auch kannte und beobachtet hat. Also, weißt du, selbst wenn man dann sagt, Leute, das ist jetzt hier übrigens ihr habt echt hier quasi schon eine Satire auf den Untertanen des Kaiserreichs vor euch. Trotzdem bleibt ja die Frage, aha, woher kennt er denn diesen Impuls und diese Kleinlichkeit und dieses Duckmäusertüm?
Ja.
So, verstehst du, also wie kommt man je aus diesem Ding raus?
Ja, aber verkauft ihn uns halt nicht als sympathisch. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, dass er seine Hauptfigur mag. Und bei Patricia Highsmith habe ich schon das Gefühl, dass sie ihre Hauptfigur mag.
Das ist wahr, aber trotzdem finde ich es unmöglich, die Figur vom Autor auch in dem Fall zu trennen.
Ja,
mir ist einfach klar, er kennt diese Figur sehr, sehr, sehr gut. Das sagt auch was über ihn.
Mhm.
Und allein die Tatsache, dass er 2 oder 3 Jahre mit dieser Figur verbracht hat, und das ist natürlich auch bei Patricia Highsmith, für mich ist es sozusagen unerheblich, ob sie sie mag oder nicht, aber sie hat sechs oder sieben Bücher und jahrelang dieser Figur gewidmet. Also es ist da einfach automatisch eine total krasse Nähe, die am Ende sicherlich auch was über sie sagt, ja.
Darf ich dir noch eine biografische Frage stellen? Weil du hast ja gesagt, liest es doch mal, vielleicht verstehst du dann, warum ich so ein Problem habe mit der Frage, ob eine Figur sympathisch ist oder nicht. Aber vielleicht kannst du mir nochmal oder uns allen nochmal erklären, warum dich diese Bücher so fasziniert haben. Also was war das, was die Bücher für dich so wichtig gemacht haben?
Ja, also ich habe tatsächlich ja auch vor ein oder zwei Jahren, als ich fürs SZ-Magazin über das Wiederlesen von alten Lieblingsbüchern geschrieben habe, das Buch nochmal zumindest quer gelesen. Und ich habe diese Faszination auch wirklich oder das, was mich daran immer begeistert hat, wiedererkannt. Und das ist für mich schon so dieses, also für mich ist das Kunstvolle, dass im Grunde genommen eine gesellschaftliche Atmosphäre, ein gesellschaftlicher Zustand anhand von Personen und anhand von einem Setting erzählt werden, mit Hilfe von, wie ich finde, echt total, also du hast ja auch gesagt, es liest sich sehr gut. Also das hat auch das, was mich auf der Oberfläche daran total fasziniert. Das Buch fängt an. Er versteckt sich irgendwie, versucht sich in einer Kneipe vor jemandem zu verstecken, der ihn verfolgt, weiß nicht genau warum. Und du bist die ganze Zeit in Bewegung. Es geht immer von einem Ort zum anderen. Er ist die ganze Zeit irgendwie unterwegs. Es gibt immer irgendwas, was gemacht werden muss. Es gibt in dem Sinne gar nicht so richtig viel Plot, aber es gibt irre viel Aktivitäten und irre viel Bewegung. Und mir reicht es dann zu lesen, dass das Buch in einer Welt entstanden ist, wo, das habe ich vorhin gesagt, das ist natürlich jetzt so ein bisschen aus, vielleicht bin ich da inzwischen arrogant, keine Ahnung, so dieser 50er Jahre Nihilismus slash irgendwie Existenzialismus. Ja, diese Gesellschaft ist leider wirklich irgendwie total hohl. Die Werte, um die es geht und das, was irgendwie schön ist, das ist total ungerecht verteilt und eine Person, die charakterlich wirklich komplett ungefestigt ist, möchte sich das einfach alles irgendwie nehmen, weil sie auch aus ihrer Männerrolle, also es ist kein Zufall, dass Patricia Highsmith irgendwie jahrzehntelang in den 50er und 60er Jahren immer über diese total gewissenlosen Männer, die aber eigentlich genau das machen, was alle anderen auch machen. Sie legen nur eine Schippe noch drauf und gehen einen Schritt weiter, aber machen eigentlich genau das Gleiche, was die Gesellschaft ihnen vorgelebt hat, dass sie darüber schreibt, weil die halt so, ja, die haben halt die Möglichkeit, irgendwie aktiv zu sein, auch aus ihrer Männerrolle, und sie kennen es halt auch nicht anders. Und irgendwie, also diese Darstellung, dieser dunkle Blick auf die Gesellschaft, dann aber so, es ist für mich irgendwie ein Lustgewinn, das auf handwerklich makellose Art und Weise aufbereitet zu lesen, und dass ich niemanden in dem Buch mag, stört mich ehrlich gesagt nicht. Also hat mich irgendwie auch total, das war jetzt so dahingeschrieben, was man halt so per WhatsApp verbreitet, und dass du mich dann besser verstehst, ist natürlich schon so eine Hoffnung von mir, aber hat mich schon geprägt in der Hinsicht, dass ich gemerkt habe, ich kann Freude haben an irgendwas, was einfach nur, es gibt auch einen Lustgewinn aus der Darstellung einer Verkommenheit im Grunde genommen, wenn man so will. Und ich hatte auch gehofft, dass du es unterhaltsam findest, weil ich finde es einfach total unterhaltsam.
Es hat mich auch unterhalten. Ich fand es nur auf irritierende Art und Weise kalt, und ich habe gemerkt, dass es mir zu kalt ist und dass ich gerne,
verstehe ich auch,
dass ich gerne was fühlen und mich irgendwie verbunden fühlen möchte mit einer Figur. Und das hat mir gefehlt. Faszinierend fand ich es trotzdem. Ob ich dich jetzt besser verstehe? Nein, fürchte nicht.
Ja, sicher noch schlechter. Nee. Ja, ich kann das schon verstehen.
Faszinosum.
Also mir geht es lustigerweise, geht es mir bei Filmen ganz klar so, dass ich entweder ein Anker in einer Person auf der Leinwand brauche oder dass ich durch die Art, wie die Sachen dargestellt werden und durch das, was mir gezeigt wird und wie es mir gezeigt wird, möchte ich irgendwie einen Rückschluss auf das Wertesystem des Regisseurs oder der Regisseurin haben. Mhm. Aber komischerweise bei Büchern brauche ich das nicht so richtig. Mhm. Also ich hasse zum Beispiel deshalb wirklich Quentin Tarantino-Filme, weil ich die alle irgendwie total lecker anzugucken finde. Aber ich finde es einfach komplett hohl und diese Begeisterung an Gewalt gegen Frauen. Irgendwie ist es für mich, wenn es so visuell dargestellt wird, ist das für mich noch was anderes, als wenn ich so das Gefühl habe, ich lese das. Tom Ripley würde für mich aber zum Beispiel auch nicht funktionieren, wenn er ein Frauenmörder wäre. Es gibt ja auch so Figuren, bei denen so dieses, ach, der Mann ist immer so unterdrückt von denen, die Frau steht für die einordnenden Impulse der Gesellschaft, weißt du, und der Mann versucht sich zu befreien und bleibt ihm nichts anderes übrig, als Frauen umzubringen. Davon gibt's bei Patricia Highsmith auch wirklich genug und das finde ich auch echt schmerzhaft zu lesen.
Okay, ja, also ich fürchte, meine Patricia Highsmith-Lektüre ist vorerst abgeschlossen. Ich tue ihr damit sicherlich Unrecht, aber vielleicht kommen wir einfach zusammen. Ja. Wo steht Patricia Highsmith in der Amerika-Gedenkbibliothek, Till? Bei den Krimis? Bei den Klassikern? Bei der Literatur?
Das ist echt eine total gute Frage und diese Frage habe ich nicht gestellt, aber wir haben ja vor einem Dreivierteljahr haben wir über Literatur und Unterhaltung gesprochen und ich habe damals gesagt, ich werde jetzt sofort die KollegInnen in der Amerika-Gedenkbibliothek fragen, wie sie das eigentlich jetzt wirklich bei sich einordnen, was der Grund ist, warum manche AutorInnen unter Literatur Deutschland seit 1990 und andere AutorInnen unter Unterhaltung stehen. Und Julia Weilbach, die Teamleitung Literatur und Sprache der Zentral- und Landesbibliothek Berlin, hat auf unsere Fragen geantwortet. Möchtest du die Fragen oder möchtest du die Antworten lesen, Alena?
Ich möchte die Fragen lesen.
Okay. Also du bist sexy und bodenständig und ich bin Julia Weilbach.
Ja, das ist doch perfekt.
Perfekt.
Ja. Wie entscheidet die ZLB, ob ein deutscher Roman im Regal Unterhaltung oder Literatur steht?
Julia Weilbach sagt, wir richten uns sowohl nach den Einschätzungen der Verlage als auch nach denen des Buchmarkts. Die Trennung von E- und U-Literatur ist alt und viel diskutiert. Wir finden das Konzept von entweder ernsthafter oder unterhaltender Literatur veraltet und arbeiten deshalb schon länger an einer anderen Aufstellung.
Gibt es
okay. Das ist eigentlich, das finde ich ist eigentlich der krasse Newsflash gleich am Anfang. Also das war eine Momentaufnahme und irgendwann, wir wissen noch nicht genau, wann ist Schluss damit, ja.
Ja, hier steht auch etwas weiter oben, noch vor der ersten Frage steht, dass sie da gerade daran arbeiten, die Bereiche Literatur und Unterhaltung zusammenzuführen und das ist dann keine räumliche Trennung mehr.
Ja, der Zeitplan für die Änderung ist allerdings noch offen.
Ja. So, weitere Frage. Gibt es Vorgaben von Verlagen, vielleicht sogar eine Art Register?
Und sie sagt ja, viele Verlage trennen ihre Bücher und ihre Imprints nach Literatur und Unterhaltung. Manchmal ist die Trennung in den Vorschauen der Verlage sichtbar, manchmal auf den Websites. Gleichzeitig nehmen wir wahr, dass das Konzept aufgeweicht wird. Seit Jahren schon gibt es die Kategorie Upmarket oder anspruchsvolle Unterhaltung. Vielleicht bewegt sich der Markt mit seinen vielen Untergenres darauf hin, nicht mehr zwischen E- und U-Literatur zu trennen. Genres werden immer feiner. Dark Academia oder New Adult sind nur zwei Beispiele, die recht neu sind. Der Buchmarkt ist vielfältiger geworden.
Was sind die Kriterien, nach denen die Entscheidung getroffen wird?
Ein Kritikpunkt am Konzept ist die Subjektivität. Selbst innerhalb der Verlage wird manchmal diskutiert, ob ein Titel der Literatur oder Unterhaltung zugeordnet wird. Früher gab auch das Format Hinweise darauf, ob ein Buch Literatur oder Unterhaltung war. Heute ist das nicht mehr der Fall. Trotzdem erscheint ein literarischer Roman meistens im klassischen Hardcover mit Schutzumschlag. Unterhaltungsromane können dagegen auch heute noch im Taschenbuchformat als Original oder deutsche Erstausgabe erscheinen. Bei einem literarischen Werk wäre das ungewöhnlich. Literarische Romane erscheinen meistens erst als Zweit- oder sogar Drittauswertung im Taschenbuchformat. Das große Paperback-Format mit den Klappen und das Hardcover-Buch ohne Schutzumschlag gibt es erst seit einigen Jahren vermehrt auf dem Markt. Auch in der Gestaltung wird der Buchmarkt immer vielfältiger.
Ja, das stimmt natürlich, dass diese vielen neuen unterschiedlichen Formate das Aufweichen dieser Trennung irgendwie mit abbilden, oder?
Ja, und genau, und gleichzeitig interessanterweise, also wir haben ja auch damals darüber gesprochen, hatten dann auch viele Beispiele, die wir, glaube ich, auch gezeigt haben, dass es schon so bestimmte Marker gibt, wie Sachen aussehen, aber ich finde schon, also es gab ja zum Beispiel diese riesen Swimmingpool-Mode, ja, der letzten 18 Monate.
Ja.
Und das hat dann bedeutet, dass sowohl Romance als auch Literatur plötzlich halt einfach über den optischen Marker
Schwimmbad,
gemaltes Schwimmbad verkauft worden ist.
Ja. Ja, das stimmt, aber ich meine eher sozusagen diese, also Klappbroschur, die großen
Paperback-Sachen, ja, genau.
Also diese Zwischenform von Hardcover mit Schutzumschlag und eben einem klassischen Taschenbuch.
Das ist da einfach Schlupfumschlag.
Schlupfumschlag.
Ja, genau. Also einerseits wird alles viel vielfältiger und unübersichtlicher und andererseits finde ich, ich wollte nur anfügen, dass die Unübersichtlichkeit oder diese Vielfalt dann auch wieder durch so eine komische Vereinheitlichung eigentlich auch nochmal verstärkt wird.
Ja. Welchem Zweck dient die Unterteilung in Literatur und Unterhaltung aus Sicht der Bibliothek?
Die Trennung von Unterhaltung und Literatur soll der leichteren Orientierung dienen. Eigentlich haben die Verlage die Trennung für den Buchhandel geführt oder tun das noch immer. Aber aus heutiger Perspektive ist die Trennung in unserer Bibliothek nicht mehr sinnvoll und zeitgemäß.
Das heißt aber ja trotzdem, dass Sie bislang tatsächlich jedes Buch quasi in die Hand genommen und sich überlegt haben, wo passt das rein?
Genau. Oder gleich gesehen haben, das Buch ist von Luchterhand, das ist Literatur, das Buch ist von BTB, das ist Unterhaltung.
Okay. Wird diese Unterteilung von KundInnen kommentiert oder hinterfragt?
Das passiert selten. Aber vor allem neue Nutzende sind oft verwirrt, finde ich total interessant, weil sie Bücher nicht finden. Neue Nutzende, denen wir die Aufstellung zeigen, kritisieren sie dann als umständlich und sagen, dass sie darauf nicht gekommen wären. Das ist ein wichtiger Grund für uns, diese Trennung aufzuheben. Die Signaturen, also diese Ordnungsnummern, die hinten auf Büchern stehen, unterscheiden sich stark. Gleichzeitig liegen auch viele Regale rein räumlich zwischen den literarischen und den unterhaltenen Romanen.
Das finde ich auch interessant, dass es offensichtlich auch ein Generationending ist. Also dass
total,
die nachkommenden LeserInnen diese Unterscheidung sowieso schon gar nicht mehr so klar vornehmen.
Spannend. Eins von den spannenden kleinen Learnings hier aus dem Mini-Interview.
Und jetzt natürlich die eigentliche Frage. Beschweren sich manchmal AutorInnen bei Ihnen, weil sie finden, ihr Buch steht im falschen Regal?
Und Julia Weilbach sagt, nein, bisher nicht. Meistens sind wir es, die Bücher umsignieren, weil wir finden, dass ein Buch im falschen Regal steht. Im besten Fall ist Literatur unterhaltsam und unterhaltsam ist sehr gut geschrieben und auch inhaltlich komplex. Preach.
Ja.
Oder Rede. Die Trennung gerät vor allem im Bereich Krimi und Thriller an ihre Grenzen. Hört, hört. Mhm. Zukünftig wird der Bereich Spannung heißen und literarisch anspruchsvolle Spannungsromane sowie klassische Krimis und Thriller umfassen. Ich glaube, das hat sie als Osterei noch für mich mitgegeben. Also jetzt nichts gegen dich, aber verstehst du?
Nee, doch, das denke ich auch, dass das vor allem dich adressiert.
Ich glaube, sie hat gedacht, sie hat sich, glaube ich, die Fragen alle von mir mit so einem leicht passiv-aggressiven Unterton vorgestellt.
Nein, finde ich gar nicht. Und ich finde, sie hat wirklich sehr, sehr interessant geantwortet. Also
total,
einen großen Erkenntnisgewinn.
Ja, ganz herzlichen Dank an
Anna
Jacobi, die das vermittelt hat. Von der Pressesprecherin Leitung Marketing vom VÖBB, Verbund der öffentlichen Bibliotheken Berlins, und Julia Weilbach von der Zentral- und Landesbibliothek Berlin.
Die uns Wie toll sind haben. Bibliotheken? Man kann es gar nicht oft genug sagen.
Bibliotheken sind wahnsinnig toll und wir lesen beide natürlich gerne in Buchhandlungen, aber also ich lese genauso gerne in Bibliotheken.
Mindestens genauso gerne. Ja. Ich finde es immer auch echt tolle Orte. für Lesungen.
Wir sind auch beide so richtige Büchereikinder, oder?
Ja, also früher ja. Inzwischen bin ich selten in Büchereien. Ich gebe es ganz ehrlich zu, weil ich gerne Bücher kaufe. Aber ich freue mich immer, die Bücherei-Exemplare zu signieren, wenn ich mal in einer Bücherei total lese. Und freue mich dann immer total, dass Leute sich meine Bücher ausleihen. Weil ja tatsächlich, wird man ja ab und zu gefragt. Warum lachst du so dreckig?
Weil du noch angefügt hast, wenn ich in Büchereien lese. Ich dachte, du gehst so bundesweit durch Büchereien
und krakelst
in das Staatseigentum.
Ja,
rein.
Genau. Nein, sowas, das würde ich natürlich nicht machen. Ja, aber
eigentlich nicht.
Warum eigentlich nicht? Genau. Aber nee, das mache ich nicht. Aber ich werde schon ab und zu, bin ich schon gefragt worden, ist es eigentlich blöd für euch AutorInnen, wenn man sich das Buch einfach ausleiht in der Bibliothek? Da habt ihr ja dann gar nichts von.
Nee, im Gegenteil, das ist toll.
Erstens finde ich es toll und ich habe da überhaupt nichts gegen, im Gegenteil. Und zweitens ist es ja auch tatsächlich so, dass wir Bibliothekstantiemen kriegen. Also stimmt ja auch nicht, dass wir gar nichts daran verdienen, wenn man sich ein Buch in der Bibliothek ausleiht. Insofern nur zu. Immerhin, immer rein in die Bibliothek.
Alina, das war, glaube ich, eine der längsten Folgen. Obwohl ich weiß noch nicht, was du alles rausschneiden wirst. Wahrscheinlich schon den einen oder anderen.
Es ist eine lange Folge, aber ich finde, es ist
Exkurs.
Eventuell, vielleicht auch nicht, mal gucken. Wir waren ja jetzt lange nicht on air und insofern, glaube ich, die es hören wollen, die freuen sich ja vielleicht über eine Viertelstunde extra.
Ich habe mich auf alle Fälle gefreut über eine Viertelstunde extra und freue mich, wenn wir bald wieder miteinander sprechen.
Ich mich auch. Mach's gut, Till.
Du auch. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.